So, wir würden dann langsam mal anfangen. Mein Name ist Hans-Gerd Grebe, ich werde wieder diese Session moderieren, beziehungsweise die Einführung machen. Ich frage zunächst mal wieder die übliche Frage. English-speaking people, who? Okay, so, also wir machen das jetzt alles auf Deutsch. Das ist sozusagen die erste Frage, die wir immer machen. Das war mehr eine rhetorische Frage, denn Sie hätten ja wahrscheinlich sowieso gesagt, Sie wollen das auf Deutsch machen. Aber wenigstens diese Frage. Wir haben also jetzt eine 2 Stunden Zeit oder sagen wir mal noch 1 Stunde und 30 Minuten oder 45 Minuten, weil wir ja dann Mittagessen irgendwann machen wollen. Wir haben also jetzt eine Session, wo es mal wirklich um die Brötchenfrage geht und der Experte für die Brötchenfrage sitzt auch mit im Raum. Ich glaube, es ist ganz interessant, also mal wirklich Leute sozusagen von der anderen Seite, in Anführungsstrichen, zu hören, die selbst mit der, sage ich mal, mit dem, was drunter liegt, der offenen Software mal in Kontakt gekommen sind und damit ernsthaft was gemacht haben. Die beiden sind also von der Open Source Expert Group, die es in Österreich gibt, eine bundesweite Organisation. Und die werden sich jetzt selber erstmal kurz vorstellen, wie wir das vereinbart hatten. Und dann haben wir so gesagt, es wird also zunächst ein kleines Intro geben und dann werden wir im Prinzip den Hauptteil an, so auf Diskussionsbasis das Ganze bestreiten.
Vielen Dank. Ich stelle mich vielleicht kurz vor. Mein Name ist Gößler Angelika. Ich habe eine kleine Softwarefirma hier in Wien. Wir arbeiten hauptsächlich mit den Produkten Zope und OpenOffice.org. Und nachdem ich nach dieser Veranstaltung Richtung Linux-Wochen Eisenstadt unterwegs bin, heute auch schon im OpenOffice.org T-Shirt, also bitte um Verständnis. Ja, Georg, du stellst dich bitte auch selber vor und
Georg Pleger aus Innsbruck in Tirol. Seit eben jetzt Anfang dieses Jahres sind die Open Source Experts, die in Wien gegründet worden sind, innerhalb der Wirtschaftskammer Wien, auf Bundesebene organisiert. Ich bin Sprecher der Open Source Experts für Tirol. Mein Hintergrund, Open Source Agentur, seit 2,5 Jahren aktiv. Das wichtigste Projekt, das ich koordiniere, ist EduPlone, die Weiterentwicklung des Open Source Content Management Systems Plone für den Bildungsbereich.
Danke. Was mich interessieren würde, bevor ich anfange mit meinen kleinen Positionen, aus welcher Ecke kommen Sie, kommt ihr? Was macht ihr mit Open Source? Also wer von den Anwesenden ist ja selber Entwickler, Entwicklerin? Also ein Drittel ungefähr. Und Anwender, Anwenderin? Die Hälfte? Und was macht der Rest? Na, welcher Bezug zu Open Source und freier Software ist da? Also ein rein philosophischer Ansatz, oder?
Ich bin im Projektmanagement ein Open Source Projekt.
Welches?
Daher
und
Wirtschaft lernen.
Daher. Wir schaffen ein CMS. Ein CMS, okay. Okay. Gut, das heißt, zumindest die ganzen Fachbegriffe und so sind Status Quo, es kennt sich jeder aus. Ja, kurz, wer sind die Open Source Experts? Das Wirtschaftskammer-Logo ist ganz groß da. Es ist eine Experts Group des Fachverbands Unternehmensberatung und Informationstechnologie der WKO. Wir müssen uns so lang nennen. Das heißt im Klartext, es gibt eine Fachgruppe der Informatiker, Informatikerinnen und Unternehmensberater, Unternehmensberaterinnen. Und die haben Gruppen gegründet, also Netzwerke kann man sagen, wo man sich bemüht, das eigene Thema der Firma ein bisschen stärker im Markt zu positionieren, vor allem auch als Kleinunternehmen. Bei uns ist das Lustige passiert, dass wir nicht nur Kleinst- und Kleinunternehmen haben, sondern wir haben auch inzwischen die Konzerne mit dabei als Mitglied. Also bei uns geht es wirklich über die ganze Bandbreite. Alle Betriebe, die sich in irgendeiner Form mit Open Source auseinandersetzen. Mitglieder haben wir ungefähr 200. Georg, darf ich dich bitten, dass du einmal weiterklickst? Okay. Und seit heuer auch österreichweit agierend. Die letzten 2 Jahre war das auf Wien beschränkt. Also inzwischen eben international, sage ich schon, also österreichweit halt. Georg ist Sprecher für Tirol, für diese Gruppe. Was haben wir bis jetzt getan? Wir haben die letzten 2 Jahre hauptsächlich mal Mitglieder gefunden, begonnen zu analysieren, wer überhaupt was macht, wie das funktioniert. Also es war vor 2 Jahren auch noch nicht klar, ist Open Source jetzt überhaupt ein Geschäftsmodell oder nicht? Wie wird das funktionieren? Enter. oder anklicken. Oh, okay. Diese Erfahrungswerte haben wir inzwischen. Wir wissen auch, wie es funktioniert, dass es sehr viele gibt, die das machen, dass es immer mehr werden, die damit arbeiten. Und über diese Erfahrungen möchten wir heute auch sprechen. So, ich brauche meinen Schummelzettel. Open Source als Wirtschaftsfaktor steht da jetzt sehr provokant da. Meine Lieblingsfrage in dem Zusammenhang ist, was passiert, wenn wir alle Dienste, alle Rechner, die mit GNU/Linux oder Open Source Software laufen, wenn wir die abschalten, jetzt sofort? Es gibt nichts mehr, wenn wir ehrlich sind. Es läuft nicht einmal mehr ein Router. Es würde jedes Netzwerk stehen bleiben. Es wird ein Drittel aller Rechner stehen bleiben. Also wir haben im Serveranteil, der essentiell ist für das heutige Internet und so weiter, wir haben einen extrem hohen Anteil an betriebenen Servern, an Software, die auf Open-Source-Komponenten und GNU/Linux-Komponenten aufbauen. Das heißt, ohne Open-Source würde die Wirtschaft nicht mehr funktionieren. Das ist einfach ein Status quo. Gut. Was passiert noch in diesem Zusammenhang? Warum machen wir das? Warum sagen wir als Firma, wir wollen Open-Source-Software einsetzen? Der wichtigste Faktor ist die Nachhaltigkeit. Der Clifford Wolf hat auf den Linux-Tagen in Graz ein sehr, sehr gutes Beispiel gebracht, dass man in der Extremität in der Wirtschaft nicht so sagen kann. Ja? Aber es ist sehr gut zu verstehen, was in der Softwareindustrie eigentlich passiert. Klassische Softwareherstellung entspricht fast einem Pyramidenspiel. Irgendwer beginnt was zu entwickeln, will das verkaufen, muss dafür ganz viel verkaufen, damit sich die Entwicklung wieder rechnet, muss neue Features versprechen, die kommen werden, damit überhaupt einmal das Anfangsprodukt gekauft wird. Und irgendwann bauscht sich das auf zu einem Monster. Und auch wenn die Software fertig ist, muss ich trotzdem noch Features erfinden, damit ich mehr verkaufen kann. Und irgendwann kippt das einfach. Wir sehen das jetzt bei internationalen Konzernen, wie die kämpfen. Irgendwann bricht das zusammen. Bei Open Source Software habe ich den Vorteil, es liegt irgendwie in einem globalen Netzwerk, das, was da ist. Also es ist einmal da. Ich muss nicht von vorne beginnen, ich kann Bestehendes verwenden. Klar, irgendwann hat es einen Anfang gegeben, aber das interessiert uns heute nicht mehr. Heute ist einfach, es ist Wissen da. Ich nehme mir das Bestehende und baue nur mehr die Features dazu, die meine Kunden und Kundinnen brauchen. Das heißt, meine Kundinnen und Kunden bezahlen die Entwicklung, die dafür notwendig ist. Aber ich brauche nicht so viel mehr Kundinnen, damit sich das rechnet. Also es ist einfach wirtschaftlicher geworden. Und wenn ich das sehr intensiv betreibe, trage ich natürlich zur Wissenserhaltung bei. Auch wenn ich das Produkt dann verkaufe, habe ich trotzdem was beigetragen. Ich habe geforscht, ich habe analysiert, ich habe wahrscheinlich auch in der Community die eine oder andere Frage beantwortet. Also in irgendeiner Form trage ich was bei, ohne dass ich das aktiv tue. Ich kann gar nicht anders. Und selbst wenn ich sage, ich habe das Produkt verwendet bei dem und dem Kunden, habe ich auch schon was beigetragen. Wir nennen das Marketing. Also auch hier tue ich in der Community mit. Ja, Qualitätssicherung ist ein ganz wesentlicher Faktor in der Open Source, im Open Source Bereich. Dadurch, dass die Quellen offen liegen, habe ich, das ist ein altes Argument, wenn Security Bugs oder was auftreten, viele Augen sehen mehr als kleine Gruppen von Augen, brauchen wir uns nicht lange unterhalten. Also der Security Faktor ist heutzutage ein wesentlicher geworden. Und natürlich haben die Open-Source-Entwicklerinnen und Entwickler unter sich bessere Kommunikationswege, da meine ich jetzt auch den Informationsaustausch. Ich habe offene Dokumentenformate im Normalfall, ich habe Schnittstellen, die eigentlich da sind und die auch verwendet werden. Und wenn ich das verwende und einsetze, bin ich unterm Strich wieder wirtschaftlicher, auch wenn uns andere Firmen das Gegenteil erzählen wollen. Gut. Der Punkt ist einfach der, warum wir Open Source einsetzen. Es gibt inzwischen wirklich sehr, ich sag's, wie ich es erlebe im Alltag, es gibt sehr wenige Programmiererinnen und Programmierer, sehr wenige Entwicklerinnen und Entwickler, auf die sehr viel Arbeit wartet. Also in Wirklichkeit ist der Anteil derjenigen, die arbeiten, sehr gering. Wenn wir heute einen Entwickler suchen, wir arbeiten mit Soap und Open Office, die letzten zwei haben wir selber ausgebildet. Wir haben am Markt niemanden gefunden. Also es gibt hier wirklich einen Engpass von Leuten, die wissen, und wenn wir Open Source nicht hätten, wäre es noch viel, viel schwieriger. Weil das könnten wir gar nicht machen, das alles aufzubauen an Wissen, an Produkten, an Software. Gut, darf ich dich bitten, mal weiter zu blättern? Also Arbeitsplätze, das ist eine Slide für später. Ich habe mir vorgenommen, im Workshop dann, wenn Ideen aus der Gruppe kommen, die einfach ein bisschen mitzunotieren. Hier ebenfalls, also zum Punkt Kosten, das ist etwas, was uns sehr schwer betrifft, weil wir die letzten zwei Jahre auch versucht haben, den ganzen Unternehmern klarzumachen, wenn sie auf Open Source Software umsteigen, heißt das nicht, dass sie sich im ersten Schritt Geld sparen. Gerade am Anfang war es tatsächlich kostenintensiver, weil viele Umgebungsgeschichten erst gebaut werden mussten, Migrationsskripte, Schulungen. Es war sehr wenig da am Anfang. Heute, zwei Jahre später, schaut es natürlich ganz anders aus. Heute sind wir schon wesentlich weiter, wir sind aber noch immer nicht fertig. Und diese Anfangskosten, diese Startkosten der Migrationen, müssen notgedrungenermaßen die Unternehmen tragen, die als erstes umsteigen. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt glücklicherweise viele Unternehmen, die das wollen, die eine Strategie dahinter sehen, eine langfristige Strategie, die sozusagen auch contributen in die Community, wenn man das ganz offen mal anspricht. Also die geben dann eben Geld in die Community. Wo stehen wir jetzt? Jetzt komme ich zum Ausblick. Also die Überzeugungsarbeit an sich ist in der Kippe. Es ist uns schon sehr viel gelungen, dass die Leute den Mehrwert sehen und auch akzeptieren, dass Open Source gute Software ist. Wir kommen jetzt an die Kippe, wo wir an die ersten Probleme stoßen, nämlich mit der ganzen Open-Source-Bewegung. Eins der Probleme für uns ist diese Ideologisierung, wenn du Open-Source machst und das nicht contributest, was du gemacht hast und nicht zurückgibst, dann bist du böse. Oder du gehörst nur dazu, wenn du auch was beiträgst in Codeform. Wenn ich sowas höre, schreie ich natürlich auf, weil wenn jeder, der was entwickeln wird, das in die Community zurückschieben wird, hätte man irgendwann nur mehr das absolute Chaos. Also das sagen wir so.
Also ich denke mal, umgekehrt stirbt das Ganze, wenn es keine Beiträge gibt.
Genau, das ist unser Problem. Wir müssen einen gesunden Mittelweg finden. Wir müssen jetzt Strukturen schaffen, die uns garantieren, dass die Qualität von Open Source hochleveled bleibt. Das beste Beispiel, das ich jetzt nennen kann, ist Mozilla. Ich glaube, 11 Maintainer gibt es dort oder so in der Gruppe. 11 oder 12 Admins, die nichts anderes tun, wie täglich checken, wie hoch die Qualität ist und ob man das ins Projekt übernehmen kann oder nicht. Aber 12 Entwickler nach österreichischen Verhältnissen, also jetzt mal abgesehen von den Hardware-Ressourcen, 12 Admins, das ist, reichen wir es kurz aus, sogar nach Kollektivvertrag gezahlt, wären das 300.000 Euro pro Kopf, pro Jahr, die irgendwie aufgestellt werden müssen. Die wollen ja auch von was leben. Also das sind echte Geldbeträge, die für die Qualitätssicherung wahrscheinlich benötigt werden, eigentlich jetzt schon. Also worauf will ich hinaus? Dieses ganze Maintaining von Projekten, das jetzt zum Gutteil über Sponsoring und ehrenamtlich erfolgt, wird Dimensionen annehmen, wo man sich jetzt überlegen muss, wie werden wir das in Zukunft machen. Werden wir das über Organisationen schieben? Muss das die öffentliche Hand übernehmen? Wird das die Wirtschaft übernehmen? Und ich sage ganz ehrlich, die öffentliche Hand sollte hier nichts übernehmen, weil das ist nicht ihr Job. Das muss anders laufen. Gut, ja, Netzwerk wird sehr groß. Also wir beginnen langsam den Überblick zu verlieren. Ich weiß nicht, wo so das Fortune im Moment steht. Wie ich das letzte Mal reingeschaut habe, waren es über 2 Millionen Projekte, 90% davon inaktiv. Es ist wahrscheinlich jetzt bei 2,5 Millionen Projekte oder so. Also hier müssen wir was tun und der Ansatz, der bei uns jetzt diskutiert wird, ist SourceForge als Hauptplattform nach wie vor zu nutzen, aber zum Beispiel zusätzliche nationale Plattformen zu schaffen, die speziell auf österreichische Verhältnisse eingehen. Das war ein Ansatz, eine Idee. Also hier sozusagen Sublevel zu schaffen, wie man das noch maintainen kann. Ja, dann das technische Rechenzentren, Server, Download-Server, da haben wir bereits einen Engpass, einen drastischen Engpass. Das sind Kosten, wo niemand zuhören will, sage ich mal. Zum Beispiel Goody Domain Service haben wir gestern wieder diskutiert. Der größte österreichische Download-Server für Open-Source-Software ist nicht mehr finanzierbar. Der ist total runtergedreht vom Durchsatz, weil es einfach nicht bezahlbar ist, ja, die Bandbreite. Also hier muss man einfach nachdenken, wie löst man das Problem in Zukunft, dass ich Open Source auch verfügbar machen kann. Ja, und zur Diskussion, wer trägt jetzt bei und wer tut Trittbrett fahren? Ich habe es hingeschrieben, weil die Frage so oft kommt, vor allem im kommerziellen Umfeld. Ich behaupte, es gibt keine Trittbrettfahrer. Wer auch immer sich mit Open Source auseinandersetzt, trägt in irgendeiner Form was bei. Und wenn es nur eine Success-Story oder Marketing ist. Also ich habe diese Angst nicht. Gut. Danke. Ja, Ausblick. Bei uns ist es jetzt in der Gruppe so, dass wir aktiv werden wollen und an dem Punkt stehen, mal zu zeigen, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Also ich habe jetzt ein paar Aspekte von dem Geschäftsmodell gegeben, einfach zurückgreifen auf ein globales Basiswissen, schnellere Entwicklung, höhere Qualität in der Entwicklung. Wir beginnen jetzt verstärkt auch Gespräche mit Leuten aus der Community, FFS und so weiter, die sich schon lange Geschäftsmodelle überlegen. Es ist halt immer die Gratwanderung, wer steht jetzt im Geschäft und muss wirklich aktiv Geld damit verdienen und wer überlegt sich, wie das gehen kann. Das ist meistens eine Schere, das passt selten wirklich zusammen. Der Markt ist sehr hart. Ich habe es vorher auch gesagt, wir haben zu wenig Leute, die sich wirklich auskennen. Und die sich auskennen, sind sehr teuer. Das verträgt sich natürlich auch wieder nicht mit der momentanen wirtschaftlichen Situation am IT-Markt, weil der liegt am Boden vom Umsatz her, auch wenn jetzt wieder ein deutlicher Aufschwung zu merken ist. Also die letzten 2 Jahre waren eine Katastrophe, aber es startet jetzt wieder durch. Also hier gibt es schon Bewegung, die auch mit der Open-Source-Geschichte zu tun hat. Also das merkt man schon. Dieser Shift von proprietärer Software auf Open-Source ist deutlich spürbar. Ja, was ist noch ganz, ganz wichtig für unsere eigenen Mitglieder? Viele haben eben aus der wirtschaftlichen Not heraus auf Open Source geswitcht mit ihrem Firmenprofil, mit ihren Angeboten. Die wenigsten haben sich mit dem Hintergrund auseinandergesetzt und noch weniger haben sich mit den Lizenzen auseinandergesetzt. Vielleicht kennen Sie das IFROS, das Institut in Deutschland, das sich sehr intensiv mit Lizenzen und Ähnlichen auseinandersetzt und die auch publiziert haben, welche Lizenzen passen zu europäischem Recht, welche machen Konflikte, wie setze ich sie kommerziell korrekt ein. Also das ist der Punkt, wo wir jetzt ansetzen und unseren Mitgliedern auch sagen wollen, wie sie es richtig machen, wie sie es besser machen, was wann Sinn macht. Zu dem Punkt gehören natürlich auch diese politischen Forderungen. Erlauben Sie mir, dass ich kurz darauf eingehe. Alles, was mit Fördermitteln produziert wird oder alles, was von der öffentlichen Hand produziert wird, muss unter Open-Source-Lizenzen gestellt werden. Ich halte absolut nichts davon, weil dann haben wir Datenmüll und keine Qualität mehr. Abgesehen davon schaut die Förderung in Österreich so aus, dass bei Entwicklungsprojekten, die innovativ sind, im besten Fall 50% bezuschusst wird, im Regelfall zwischen 20% und 40%. Das heißt, ich kriege zwar 20% Zuschuss und soll dafür meine ganze Entwicklung komplett open sourcen. Das wird niemand machen. Damit gewinne ich nichts. Also ich muss den Unternehmern schon die Wahl lassen, was möchten sie contributen. Die Unternehmer werden, ich wette mit ihnen, werden draufkommen, dass das ein guter Weg ist, dass sie selber da was davon haben, aber sie müssen den Unternehmern und Unternehmerinnen auch Zeit lassen, selber draufzukommen. Man kann es nicht erzwingen. Also vor allem habe ich auch oft die Forderung gehört, dass nur die GPL die wahre Lizenz ist. Das geht im kommerziellen Umfeld einfach nicht. Ich habe Projekte, wo ich oft sehr intensiv und sehr tief in ein Unternehmen hineinschaue, interne Prozesse mitbekomme. Also wenn ich Kunden habe, habe ich sie ja nicht nur in der IT-Industrie, sondern auch in anderer Industrie, Anlagenbau etc. Ich kann zwar dort Open Source Software einsetzen, aber es ist oft unmöglich, diese Strukturen, die hier abgebildet werden und Ideen, die hier abgebildet werden, sofort zu publizieren. Ich muss also auch oft auf Kunden, Kundinnenstrukturen Rücksicht nehmen und kann gewisse Code-Teile aus dem Grund einfach nicht öffentlich stellen. Das ist mir mit der GPL, wenn ich sie ganz ernst nehme, einfach nicht erlaubt.
Ich kann einfach sagen, ich veröffentliche das Programm nicht, dann brauche ich es, wenn ich es im Internet brauche, dann brauche ich es.
Aber ich muss es ja veröffentlichen, ich muss es ja meinem Kunden weitergeben. Ich muss es auf eine CD geben.
Ich glaube trotzdem nicht, dass man das dann ist, wenn ich den QR-Code auch nicht fertig, ich muss ja den Source-Code fertig. Das ist.
Es ist ein Graubereich, wenn ich dort angestellt bin in der Firma, ist das kein Problem. Als Dienstleisterin habe ich das Problem schon. Ja?
Also meines Wissens nach ist es einfach so, dass man den, naja Gott, ich meine, der Raum ist klein, oder? Aber
so, es geht ums.
Ach so. ist es nicht einfach so, dass ich. Mein Name ist Benjamin Beermann, ich komme aus Frankfurt am Main. ja, Schuhgröße tut nichts zur Sache. Also was ich jetzt sagen wollte, ist eigentlich nur, ist es nicht so, dass ich meinem Kunden dann den Source Code geben muss, weil das halt eben die GPL erfordert, aber solange der Kunde es nicht weitergibt, erfährt es ja niemand. Und da der ja selbst kein Interesse daran hat in dem Fall, ist das, glaube ich, kein Problem.
Es ist trotzdem nicht ganz so einfach. Also es gibt immer wieder Situationen, wo es einfach nicht klar ist. Ich bin keine Rechtsexpertin. Ich habe nur mit dem Dr. Axel Metzger vom IFROS oft lang diskutiert und der hat auch immer wieder gesagt, dort und dort müssen wir aufpassen und das ist einfach nicht eindeutig. Und da gibt es einfach zum Beispiel Alternativlizenzen, die diese Probleme von Haus aus dem Weg schaffen. Wenn ich eine BSD-Lizenz habe, kann ich es für diesen Kunden closen. Ich meine, ich kann es wahrscheinlich immer speziell closen, nur kann ich dann auch nicht Teile mehr rausnehmen. Also es ist unterm Strich sehr, sehr stressig, hier korrekt zu handeln. Und man muss sich einfach das richtige Lizenzmodell suchen. Die Open Source Initiative akzeptiert ja viele Lizenzen und ich muss mich ja nur auf die, nicht nur auf die eine einschränken. Also.
Aber ist es nicht auch so, dass die GPL auf Vorteile bietet, in dem Sinn, dass halt andere also dann eben entsprechend auch wieder zurückgeben müssen? Das ist ja ein Vorteil für mich, wenn ich was entwickle und offen stelle, dass jemand anders, wenn er damit arbeitet, eben mir auch wieder seinen Code zurückgeben muss. Also das ist ja nicht nur ein Nachteil. Ja.
Ich brauche mal zum Vorgehen. Wollen wir jetzt Diskussion anfangen oder wollen wir erst das zu Ende hören oder wollen wir den Thread verfolgen? Wie seht ihr das?
Ist mir auch egal. Eigentlich ist das eh die letzte Folie, glaube ich.
Machen wir vielleicht erst das zu Ende und ja, dann steigen wir in die Diskussion ein. Das
okay.
Ist ja einer der zentralen Punkte, um mit zu diskutieren.
Okay. gut, eben hier mal Klarheit reinzubringen, die Sachen zu durchleuchten, auch im kommerziellen Umfeld, das ist eine Aufgabe. Und nicht zuletzt verstärkt Aktivitäten in der Öffentlichkeit, also Business-Konferenzen sind angedacht und wird es auch geben, in Abstimmung mit der Community, aber halt mit anderen Thematiken. Also die Linux-Wochen machen es jetzt zum Beispiel 2 Tage Business und 2 Tage Community und wir werden voraussichtlich im Herbst noch einmal ein Business-Event machen. So, ich glaube, ist das die letzte oder geht es noch einmal weiter? Das war die letzte.
Okay, das war die Darstellung erst einmal aus der Perspektive von Angelika als Bundeskoordinatorin. Ich möchte noch ein paar Projekte erwähnen, die in Entwicklung sind. Also bitte das nicht zu nehmen als, das ist die Position der Open Source Experts, sondern ich möchte auch ein bisschen da vielleicht mal hinter die Bühne blicken lassen. Für uns ist klar, dass man auch noch zusätzlich zu den angedeuteten Geschäftsmodellen neue Konzepte entwickeln müssen. Und das Wichtigste für uns ist jetzt im Bereich Verknüpfung von innovativen Ideen aus anderen Bereichen auch ein bisschen aktiver von unserer Seite der Wirtschaft auch vorzugehen. Konkret, es geht um die Verbindung von Open Source, Open Content, Open Money. Das ist eine Konzeption, die, denke ich, noch in vielen Diskussionen ganz am Beginn steht, für uns aber ganz klar eine wichtige Schiene, dass wir es intensiv verfolgen. Hintergrund, ich weiß nicht, was ich jetzt so kurz unter Stichwort Open Money bezeichne, wie weit das bekannt ist, diese Konzeption. Wir haben in Österreich ein historisches Beispiel, das sehr gut funktioniert hat, die Stadt Wörgl im Tiroler Unterland. Das Szenario war damals in der Zwischenkriegszeit, Massenarbeitslosigkeit und die Frage des Bürgermeisters Unterguckenberger, wie kann er diese Problematik eben nicht nur auf einer Bundesebene diskutieren und in den Angriff nehmen, sondern was kann er lokal tun? Und seine Konzeption war eben damals die Einführung des Freigeldes. Das heißt, ich habe eine Parallelwährung, eine Regionalwährung eingeführt, mit der ich ganz anders agieren konnte, als eben das, was damals auf Bundesebene vorgeschlagen war. Wo ist die Verbindung zu uns als Open-Source-Entwicklern? Innerhalb der Plone-Community, wo ich zu Hause bin, wird intensiv diskutiert, die Einführung einer Parallelwährung zur internen Verrechnung auf Stundenbasis. Das heißt, wir sind jetzt eben zum Beispiel bei unseren Plone Sprints, das sind also unsere Entwicklertreffen, das letzte größere Event in Vorarlberg mit 50 Entwicklern, haben wir die Notwendigkeit, dass wir intern unsere Dienstleistungen verrechnen können müssen. Es macht wenig Sinn, wenn da nur auf der Basis, naja, der wird schon irgendwann mal irgendwas contributen, gewerkelt wird, sondern wir können unsere Projekte nur konzipieren, wenn wir klar zum Beispiel Stundenkontingenz für unsere internen Projekte berechnen, die auch klar verteilen innerhalb der Community, und das nachweislich nachvollziehbar ist, welche Firma wie viel Aufwand in die Umsetzung dieses Projekts gesteckt hat. Diese Schiene hat einen weiteren großen Vorteil. Ich kann über ein solches Modell eben andere Institutionen mit ins Boot holen. Beispiel, gemeinsam mit Bildungsinstitutionen können gewisse Projekte abgewickelt werden, wo von vornherein klar ist, diese zum Beispiel Universität könnte unmöglich ein Budget in der geforderten oder notwendigen Größenordnung mit einbringen. Sie kann aber sehr wohl Stundenkontingente einbringen von Entwicklern in ihrem Informatik- oder Rechenzentrum. Und mit dieser Schiene ist für uns also schon nachweisbar, wir können Teile, kleine Projekte bereits so umsetzen. Jetzt geht es darum, diese Schiene wirklich zu formalisieren, auch eben rechtlich abzusichern. Dort sind wir in Verhandlungen mit den eben Experten aus diesem Bereich der Complementary Currency Community. Also da gibt es weltweit diese Initiativen. Ich bin kommende Woche bei einem Kongress dabei in St. Pölten, wo 120 Teilnehmer nur aus dem deutschsprachigen Bereich sich speziell zu dieser Thematik das Geld der Zukunft treffen, wo wir eben auch interessiert sind, aus der Perspektive der Open-Source-Entwickler und der Open-Source-Community unsere Ideen und Interessen mit einzubringen. Einfach nur als Ausblick, dass für uns eine wichtige Schiene eben diesen Bereich Open Money mit hineinzunehmen. Zweiter Punkt, Open Content. Ich weiß nicht, wie weit Sie im Detail informiert sind über die Abwicklung zum Beispiel der Inhaltserstellung im Schulbuchbereich. Für uns ganz klar, ein möglicher Markt, Schule, Bildungsinstitutionen generell. In Österreich werden jährlich 90 Millionen Euro ausgegeben für die Produktion von Schulbüchern. Seit dem letzten Herbst gibt es zusätzlich 4 Millionen Euro für die Erstellung von Online-Materialien, die eben als Add-on zu diesen Schulbüchern produziert werden. Aus unserer Sicht ganz klar eine Möglichkeit, zum Beispiel im Bereich Open Office Dokumentation über eine solche regelmäßige Geldquelle auch Teil unserer Entwicklung zumindest quer zu finanzieren. Also was konkret diskutiert wird, das gesamte Open Office Dokumentationsprojekt mit in solche Überlegungen mit hineinzunehmen und eben nicht mehr nur die traditionellen Abwicklungen über einen Schulbuchverlag eben als einzige Variante anzubieten, sondern gemeinsam mit der Community, mit Verlagen, die eben auch interessiert und bereit sind, in solche Open-Content-Modelle mit einzusteigen, diese Entwicklung voranzutreiben. Wir treffen uns eben jetzt demnächst mit dem Unterrichtsministerium, mit interessierten Schulbuchverlagen, um auch diese Schiene konkret weiter forcieren zu können, um damit einfach auch gewisse Beträge regelmäßig in diese Community oder in Institutionen, die zumindest eng mit der Community kooperieren, rückfließen zu lassen. Das also als Ausblick Open Content und Open Money als eben neue Ansätze, die bei uns stark auch diskutiert werden, wo wir natürlich auch sehr gerne auf Feedback irgendwo reagieren würden, wie das eben von der Community wahrgenommen wird und wie man in Teilbereichen natürlich noch wesentlich intensiver kooperieren könnte. Das als Ergänzung von Projekten, die in Entwicklung sind, nochmal ganz klar, das ist nicht die Position der Open Source Experts auf Österreich-Ebene, aber es sind Projekte in Vorbereitung oder wo einzelne Firmen bereits intensiv damit arbeiten und wo wir schauen, natürlich das auch gemeinsam mit den Vertretern auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren und eben auch weiterzuentwickeln. Gut, an der Stelle, denke ich, übergebe ich erstmal an den Diskussionsleiter.
Gut, schönen Dank und jetzt geht's los. Also wie gesagt, bitte im kurzen Namen wenigstens, also Schuhgröße brauchen wir nicht, aber weil wir, damit das dann auch zugeordnet werden kann ein bisschen.
Leopold Zücker aus Wien, bin Softwareentwickler. Mich würde eine Positionierung bezüglich der Softwarepatentierung, speziell in der EU jetzt aktuell, interessieren. Das geht mir von der Wirtschaftskammer total ab, also es gibt ein bisschen was von den Grünen. Unser Minister hat jetzt gemeint, ja, das ist eh toll, Softwarepatentierung, aber von der Wirtschaftskammer fehlt mir da völlig eine Stellungnahme.
Also ein kleines Update vielleicht zu der Vorbach, wo er von jedem Teil überzeugt zwischen fast und also, das war sogar ein Standard. Ich weiß jetzt nicht, ob das eingeschaltet ist.
Ja.
Okay. Also erstens ist das mit...
Wir können es ja mal probieren.
Ja, das scheint zu funktionieren. Erstens möchte ich mal einfach sagen, die Wirtschaftskammer ist eine Interessensvertretung und muss alle Unternehmen vertreten. Das heißt, sie wird bei solchen globalen Aussagen immer in einem Zwiespalt sein. Das ist auch der Grund, warum es kein offizielles Statement gibt. Aber es gibt interne Workshops und es wird noch immer darüber nachgedacht, und analysieren. Das war einfach sehr, sehr kurzfristig. Die zweite Geschichte ist unsere Gruppe. Unsere Gruppe hat ein klares Statement gegen Software ausgesprochen. Das haben wir auch so positioniert. Wir sind aber nicht im Wirtschaftsverband.
Ja.
Okay.
Weitere Fragen? Gibt es noch mehr Fragen? Oder?
Nur kurz noch, also ganz versteht es nicht, warum es da nicht eine klare Stellungnahme gibt. Es geht, ich weiß nicht, 95% der Unternehmen in Österreich sind Klein- und Mittelunternehmen. Also da geht es massiv um Jobs. Ja. Also ich verstehe nicht, warum man da so herumlaviert.
Das ist auch ganz einfach. Also 95% der KMUs sind KMUs, aber die restlichen 100% machen meist direkt. Also man kann das nicht so
machen. Also ich meine, das ist ein politischer Prozess, das muss man ganz klar sehen. Und man in der auch gerade Debatte auch europaweit gibt es ganz klare, man sieht Gegenspieler, man kann das sehr weit hochverfolgen. Und das ist also wirklich eine der zentralen Auseinandersetzungen und dass das auch gerade von der Open Source Community, also die No-A-Patents-Kampagne, auch wirklich derart vehement durchgezogen wird, hat auch damit zu tun, dass das eben eine ganz, ganz, ganz zentrale Frage ist. Also es ist eigentlich wirklich einer der Breakpoints, zu denen heute Entscheidungen fallen müssen. Ja. Und es kann eben auch so sein, dass nochmal die Entscheidung in die falsche Richtung fällt und vielleicht dann beim nächsten Breakpoint sie in die richtige, um also vielleicht einen gewissen historischen Optimismus zu formulieren.
Ja, mich würde interessieren, diese Experts Group nennt sich Open Source Experts Group. Die freie Software ist in deinem Vortrag jetzt eigentlich, du siehst jetzt gerade auf der einen Slide oben, aber sonst nie vorkommen. Grenzt ihr euch bewusst von dem Begriff freie Software ab und legt euch auf Open Source fest oder ist das auch ein Teil von eurem Selbstverständnis freie Software, also im Sinn von nicht gratis, sondern von free as in free speech, not as in free beer in dem Sinne?
Das spricht schon.
Oder Ralf.
Okay. Das spricht schon genau den Punkt an, warum wir freie Software nicht verwenden. Wir machen Marketing. Und es ist in den letzten 2 Jahren das Wort frei in unseren Foldern auf der Homepage sehr oft vorgekommen, mit dem Resultat, dass es immer als gratis in jedem Wissen konvertiert wurde. Wir haben uns von diesem Wort frei einfach verabschiedet im Marketing, im Auftritt, weil wir keine Chance hatten, das richtig zu positionieren.
Ergibt sich für mich noch eine Nachfrage. Ihr verwendet ja das Wort Open Source. Ich meine, gut, es ist immer so, die Anglismen zu verwenden. Das Open Source ist ja aber trotzdem immer noch mit dem Open irgendwie ein bisschen kleines bisschen damit konnotiert. Warum verwendet ihr nicht das Wort quelloffen? Denn das wäre doch eigentlich das, was ihr wollt. Naja, nee, weil das ist auch jetzt, was du gesagt hast mit den Lizenzen, dass sozusagen die GPL und so für euch eigentlich zu restriktiv ist. Das, was für euch, so habe ich es verstanden, im Zentrum steht, ist eigentlich der freizügige Zugang, sozusagen dieser eine Aspekt und weniger diese infizierende Wirkung der GPL, die ja so ein bisschen abgeschwächt in Open Source drin ist. Und wenn du sagst mit Lizenzen und so, dir wäre es eigentlich lieb, wenn die Entscheidung, was damit passiert, doch im Endeffekt in deinen Händen wäre, ob was ich davon freigebe oder was nicht. Und also
ja, also wir haben Open Source deswegen verwendet, weil wir die Lizenzen der Open Source unterstützen. Ganz einfach, also um die Parallelität zu haben.
Auch hier wieder die Unterscheidung. Zum einen gibt es die Position der Open Source Experts als Gruppe auf österreichischer Ebene und damit noch Firmen die andere Position. Meine Position, meine Firma ist die Open Source Agentur. Und ganz klar mit einem Fokus auch auf Projekte, die freie Software produzieren, aber natürlich eben als Open Source Agentur, die sich auch fokussiert, um gerade verschiedene Entwickler zusammenzubringen und um gemeinsam auf europäischer Ebene arbeiten zu können. Auch da muss ich wieder Rücksicht nehmen, dass eben einzelne Firmen ganz klar sich davon so deklarieren, dass diesen Begriff freie Software nicht verwendet wird. Für mich ist die klare Entscheidung, ich möchte dezidiert freie Softwareprojekte fördern und weiter auf eben pushen. Nur muss ich zur Kenntnis nehmen, dass andere das für sich anders entschieden haben, kann ich auch nachvollziehen. Und auch sinnvoll, dass wir eben gemeinsam reflektieren, wie wir uns als Open Source Experten zum Beispiel national aufstellen, wo nicht jede Firma dann noch eine eigene, völlig eigene Strategie fahren kann. Für mich ist aber trotzdem die Entscheidung klar, welche Projekte erst konkret Edelblom, der liegt sehr wohl, wer es auch, dass es in der weitergeführt wird. Und ich möchte auch so, dass in diesem Bereich klar auch so bleibt. Aber eben das nicht die Position, die zum Beispiel innerhalb der Open Source Experts auf Bundesebene die gemeinsame Position sein wird. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, warum das so ist. Und habe ich auch kein Problem damit, dass eben dann natürlich die gemeinsame Position da etwas anders aussieht.
Also man kann es dann grob sagen, es ist einfach nur Leute in der Gruppe, denen die App zur Gruppe leer ist. Ich meine, das ist immer eine Frage.
Ich habe noch eine Frage zurück zu den Softwarepatenten, und zwar eine ganz banale Informationsfrage. Am vergangenen Dienstag hatten wir ein Seminar. In dem Seminar ist die Frage aufgekommen, wie ist es überhaupt möglich, dass in Europa Softwarepatente als Ziel erscheinen können? Ich musste sagen, ich wusste es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die tentativen Überlegungen waren, die großen Softwarefirmen, die riesigen Patente ansammeln, sitzen in Amerika. Und uns ist SAP und Siemens eingefallen als europäische Big Player allenfalls. Wir konnten uns einfach nicht erklären, wieso es diese starke Tendenz gibt. Das ist überhaupt keine polemische Frage. Ich würde es gerne wissen. Ich würde gerne informiert werden, was Argumente von österreichischer Seite für Softwarepatente sind, vor allem auch im Hinblick eben auf die 95%, die da sind. Das ist eine Informationsfrage, ist das eine. Das zweite ist auch eine Informationsfrage. Ein bisschen mehr in die Details von dem, was ihr macht. Ist das eine Koordinationsstelle, an die man herantritt, oder ist es es so, dass ihr ein Büro seid, das schon sozusagen tätig ist für eine Community? Gibt es die Community schon oder ist die Community in euren Adresslisten drinnen? Kommunizieren die miteinander oder kommunizieren die über die quasi Stabstelle der Wirtschaftskammer? Ist das eine Mentalität von Interessensvertretung? Also wenn ich es mal sage, eine Interessensvertretung und die stellt etwas zur Verfügung, nämlich Informationen über Open Source, wo man anrufen kann, oder sucht ihr euch die Leute, gibt es Leute, die ihr angesprochen habt und die sagen, das ist nicht nur für uns gut, sondern auch für die anderen. Ein bisschen mehr vom Alltagsarbeiten würde mich interessieren.
So, das war der Herr Herbert eben, gell?
Zuerst die zweite Frage vielleicht. Nein, wir sind nicht keine Institution, wir haben kein Büro, wir haben keine Telefonnummer. Wir haben eine gemeinsame Homepage, wo alle unsere Mitglieder die Möglichkeit haben, ihre Produkte darzustellen, also eine Marketingplattform. Wir treten gemeinsam auf Veranstaltungen auf. Wir versuchen vor allem, und das hat die oberste Priorität, klar zu machen, dass es Dienstleistungsunternehmen gibt, die Open Source betreuen können und vor allem die Haftung für den Einsatz dieser Produkte übernehmen. Das ist ja auch so ein Kernthema. Also wir promoten unsere Mitglieder und damit Open Source und ja, freie Software in dem Sinn, damit ich es aussage, für Unternehmen überhaupt einsatzbar zu machen. Weil ich brauche einen Support, ich brauche Fachkräfte, die mir das installieren. Und das war bis jetzt einfach nicht bekannt, dass es die Möglichkeit gibt, so professionellen Support zu nehmen.
Eine andere Schiene, wo wir dann aktiv werden, sind wirklich konkrete Projekte, wo zum Beispiel eine Gruppe von Mitgliedern gemeinsam eben zum Beispiel einen Großkunden eben mit ihm Handlungen tritt, um Projekte aufzustellen.
Nein, das machen wir nicht.
Das mache ich als zum Beispiel Open Source Agentur und kommuniziere das natürlich, diese Aktivitäten, auch im Rahmen unserer Meetings, aber eben das wieder abzustimmen. Was ist offizielle Aktivität der Open Source Experts, die auch dann eben die Möglichkeit haben, nach außen zu treten mit einer gemeinsamen Meinung. Und da ist klar, dass es eben nur in den Bereichen der Fall ist, wo tatsächlich Konsens diesbezüglich erreicht werden kann. Und innerhalb der einzelnen Mitglieder gibt es dann diverse Projekte, die natürlich über die Kommunikationskanäle erstmal mit einfädeln werden. Also natürlich lerne ich diese Mitglieder kennen auf unseren Meetings oder über die Mailings etc. Aber die Abdichtung ist nicht Teil der Open Source Experts, sondern eben dann irgendeiner der Partner in einer solchen Gruppierung übernimmt eben die Koordinierung und kann natürlich dann diverse Ergebnisse oder Einladungen etc. mit über die Mailinglisten verteilen, dass aber keine offizielle Aktivität der Open Source Experts auf dem Weg
ist. Also um das zusammenzufassen, Networking ist ganz stark, das Unternehmen miteinander, also sich kennenlernen.
Aber ihr macht doch auch inhaltlich, also sag ich mal, ihr verständigt euch doch zu Positionen, wie man sich, also das hatte ich zumindest so verstanden, ja, also ist schon auch ein bisschen inhaltliche Arbeit da.
Also da muss ich dazu sagen, ich habe diese Rolle in Jena übernommen, mein Vorgänger hat das nicht so stark gemacht mit inhaltlichen Positionen, wir versuchen das jetzt natürlich stärker reinzubringen, wenn das auch mehr Thema wird. Vor 2 Jahren war die Situation einfach anders. Da war Open Source im kommerziellen Umfeld noch so ein bisschen Stiefkind und einfach nicht bekannt. Heute ist es da, es ist ein Faktum, es wird anerkannt und wir müssen uns mit den nächsten Fragen, wir müssen weitergehen in unserer Arbeit. Die erste Frage, Softwareentwicklung. Ich habe das deswegen so aufgeschrieben, weil ich das so verstanden habe, wie kommt es zu dem Bedürfnis nach Softwareentwicklung?
In Europa.
Tatsächlich ist es ja, soweit ich das mitbekommen habe, der Prozess anders gelaufen. Konzerne haben Softwarepatente eingereicht. Und die neue Richtlinie hat ja versucht, einfach diese ganze Patentregelung irgendwo in einen legalen Status zu bekommen und in eine Rechtssicherheit zu bekommen. Dass da dabei Fehler passiert sind, ist eine andere Geschichte. Also niemand hat das Bedürfnis nach Softwarepatenten. Das ist eine Missinterpretation.
So.
Es ist einfach passiert, dass Softwarepatente angemeldet sind. Die hätten nicht angemeldet werden dürfen nach europäischem Recht, nie. Und mit dieser Richtlinie wären diese Patente legalisiert worden. Im Moment sind sie nicht aktiv.
Entschuldige, dass ich dazwischen frage, aber das kommt mir schon als sehr blauäugige Herangehensweise zu sein. Also man weiß ja, dass die
Parlament hat zwar dagegen gestimmt, aber die Kommission war sehr vehement dahinter diesen Softwarepatenten. Also ich glaube, die irische Kommissarin war das, die da sehr stark dahinter gestanden ist. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das ohne ein dahinterstehendes Interesse zum Beispiel passiert, dass die Kommission ausgerechnet vor den Parlamentswahlen ins Europäische Parlament stellt. Also wenn es nicht irgendeinen Grund dafür gäbe, und die Argumentation, dass, naja, da haben wir in Deutschland die Idioten beim Parlament, im Patentamt haben wir das auch patentiert und jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Altlasten sanieren, das scheint mir schon ein bisschen eine Schwache zu sein für die Vehemenz dieses politischen Vorgangs, der da passiert ist, dass die Kommission sich da auch gegen zum Beispiel, ja, in Deutschland, glaube ich, hat es sehr starke Gegnerschaft gegeben, deutliche Gegnerschaft in weiten Bereichen sich durchzusetzen.
Also es ist jetzt einmal um die Grundfrage gegangen. Das andere ist für mich das Prozedere. Ja. Die Grundfrage war mal, sind Softwarepatentierungen erfolgt, obwohl das eigentlich nicht legal war vom europäischen Recht. Also das ist einfach passiert, warum auch immer.
Da wäre ich vorsichtig. Also vielleicht zu dieser Softwarepatent-Geschichte. Ich meine, das ist ja ein ganz klares Zeichen, was dort passiert in der EU, dass da Lobbyinteressen dahinter stehen. Insofern wäre ich jetzt vorsichtig. Und es ist ja, wenn man diese Softwarepatent-Geschichten verfolgt, es geht ja nicht nur um Softwarepatente dabei. Es geht ja überhaupt um die Patentierung von irgendetwas. Und es ist also im Gentechnikbereich insbesondere hier eine sehr, sehr starke Aufweichung des Patentrechts schon geschehen. Wo also jetzt auf einmal nicht mehr irgendwelche Dinge mit einer technischen Erfindungshöhe und so weiter patentierbar sind, sondern eben, also die Frage ist eben immer, wie weit darf das Patentieren gehen? Es ist ja vom Gesetzgeber da eine Hürde eingelegt, die also sozusagen die öffentlichen Interessen und die schützenswerten Interessen der Unternehmen auf Refinanzierung in irgendeiner Weise abwägt gegeneinander. Das ist immer ein solcher Abwägungsprozess. Und diese Grenze ist in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr deutlich in diese andere Richtung hinausgeschoben worden. Und mit diese Lobbyinteressen, die da sind, zeigen in diese Richtung. Jetzt kann man natürlich fragen, was steckt dahinter? Und nach meinem Dafürhalten steckt dahinter die gesamte Diskussion um Intellectual Property Rights. Was ich, den DCMA und also alle diese Fragen, Trusted Computing, was also Microsoft mit diesem Bereich macht, das heißt also, man müsste im Prinzip, um das zu verstehen, das kann man nach meinem Dafürhalten nur verstehen, wenn man wirklich, sage ich mal, sich auf dieser Ebene die Prozesse anschaut und dann da passieren, aber es ist ja auch so, es heißt dann immer, ja, das sind EU-Rechtlinien, die müssen in nationales Recht umgesetzt werden. Das kommt ja auf der nationalen Ebene dann als wie eine Art Naturrecht her, diese ganzen Geschichten. Ja, sozusagen, das wird auf der EU so still, klamm und heimlich, diesmal klappt es natürlich nicht, weil da eben wirklich eine klare Öffentlichkeit auch da ist, es wird still, klamm und heimlich in EU-Recht umgesetzt. Und dann heißt es, ja, das sind EU-Richtlinien, die müssen wir jetzt in nationales Recht umsetzen. Und da, du jetzt, sorry, aber es sind die, ich habe gestern auf das Buch von Speer Bezug genommen, es sind ganz klassische Alien-Mechanismen, mit denen hier was reingedrückt werden soll.
Entschuldigung, dass ich da jetzt so vehement nachfrage, aber also mich hätte auch wirklich die Frage von dir interessiert. Ich muss sagen, letzte Woche war ich bei den Linux-Wochen in Linz und da hat, glaube ich, der Richard M. Stallman war es, einbracht, dass in Australien einmal untersucht worden ist, was bringen Patente für Australien. Und man ist draufgekommen, dass für Australien Patente sehr wenig bringen, weil nämlich im Verhältnis dazu, was man aufwendet dafür, dass man diese Patente bei ausländischen Unternehmen einkauft, und im Verhältnis davon, was Australier davon haben, dass es diese Patente gibt, ist das eine klare Negativbilanz. Also nämlich nicht nur auf Softwarepatente bezogen, sondern auch auf Maschinen oder was der Teufel was. Und vor dem Hintergrund ist für mich schon die Frage, ich verstehe was in den Vereinigten Staaten, warum da Softwarepatente, warum da von mir aus auch diese DCMA-Geschichteln, klar, die amerikanische Filmindustrie ist ein Wirtschaftsfaktor dort. Ich verstehe das sehr viel weniger, warum in Europa das so betrieben hat. Und ich glaube, das ist ja deine Frage, weil wir haben in Europa eine Filmindustrie, die im Wesentlichen mit Subventionsgeldern am Leben erhalten wird. Wir haben in Europa kein Microsoft, sondern allenfalls vielleicht nur SAP, aber das ist doch um Größenordnungen weniger relevant von dem her. Und was steckt da wirklich dahinter? Warum brauchen wir, oder was haben wir Europäer davon, dass es Softwarepatente gibt? Und da kommt mir schon sehr vor, dass das auch wirklich ein unglückliches Missverständnis ist von Eliten und Entscheidungsträgern in Brüssel auf europäischer Ebene, dass die glauben, das bringt uns irgendwas. Nämlich diesen Eliten selber, wo ich eigentlich das nicht sehe, dass das Europa irgendwas bringt. Ja?
Genetisch manipulierte Nahrungsmittel. Da ist es mir so deutlich. Da hat die EU doch eine andere Position. Da versucht sie sich abzugrenzen gegen die USA als einen Marktfaktor. Ich sehe ganz einfach nicht. Ich sehe es nicht ein, wieso sie die Gelegenheit in dem zweiten Fall nicht auch wahrnehmen.
Ja, ich habe vorher erst den Anfang geschildert und wir sind nicht weitergekommen. Also was ich in der Diskussion der letzten drei Wochen erlebt habe, am Anfang, wie gesagt, war einfach mal, die Fehler sind passiert, dazu stehe ich. Es sind Dinge patentiert worden in Europa, die nicht patentiert werden hätten dürfen. Die zweite Geschichte ist, dass ich auch heute noch erlebe, dass diese ganze Software-Diskussion, wie auch gesagt, von wichtigen Personen missverstanden wird. Und die dritte Sache ist die, dass eben diese EU-Ratsrichtlinie, dieser Parlamentsbeschluss, das sind, soweit ich das mitbekommen habe, einfach nur Anträge zur Änderung des Gesetzes. Das ist kein neues Gesetz. Also es ist Flickwerk und es wird geschustert. Und das haben viele nicht mehr überrissen, das haben viele nicht mehr verstanden, was da passiert. Was ich aber auch dazu sagen muss an dieser Position, ich glaube, oder ich habe es erlebt, dass die Community in den letzten zwei Wochen wirklich großartige Arbeit geleistet hat, Aufklärungsarbeit. Sie ist wirklich zu allen Politikern gerannt, hat mit den wichtigen Personen gesprochen, hat sogar Herrn Minister Gorbach zum Tippen gebracht. Das kann man nur der Community nicht anlassen in dem Sinn, sondern das ist ihr zu verdanken, dass hier objektiv aufgeklärt wurde, nicht emotional gearbeitet wurde, sondern wirklich sachlich. Und das ist eine große Leistung, sage ich mal so. Nachdem der endgültige Beschluss am 25. Juli, stimmt das? Vor allem besteht auf jeden Fall noch Hoffnung.
Also ich will diese Debatte vielleicht an der Stelle ein bisschen sozusagen auch, weil das ja nicht viel weiterführt. Nur noch eine Bemerkung, ich sehe eben auch schon den Unterschied zwischen den USA und Europa darin, dass in USA der DCMA ohne mit der Wimper zu zucken über den Tisch gegangen ist, während hier diese Sachen eben in Europa offensichtlich, also die Argumente, die du jetzt gebracht hast, wieso Europa müsste doch eigentlich eine andere Position haben, kann ich eigentlich nur sagen, im Politischen hat Europa offensichtlich auch irgendwie eine andere Position. Es ist dort ein anderes Kräfteverhältnis, was sich in diesen harten Debatten, ja, ich meine, du sagst jetzt, wir haben ganz toll jetzt Sacharbeit geleistet und den überzeugt und so weiter. Wenn man auf den gesamten politischen Prozess drauf schaut, seid ihr da natürlich ein Element in dem Ganzen, ja, was eben die Gesamtwirkung, die Gesamtdynamik dieses Prozesses, glaube ich, ist in Europa ein kleines bisschen anderer als in USA. Ob das Ergebnis ein anderes sein wird, das sei mal dahingestellt, hat man gestern Abend auch schon diskutiert mit dem, was gibt es noch für Fragen, Diskussionen?
Wenn ich vielleicht outen darf, ich fange gerade an, eine Diplomarbeit zu schreiben über wie freie Software oder Open Source Software Arbeitsformen verändert. Und für mich ist auch die Frage, wann ihr so quasi virtuell organisiert seid, kann man euch überhaupt sinnvoll kontaktieren mit Fragestellungen zu solchen Themen? Oder sagt ihr dann, ich kann dir persönlich sagen, was ich denke, so wie es das du gemacht hast, aber ich kann keine gemeinschaftliche Position dieser Open Source Experts Group geben. Wie schaut das aus?
Wir sind ein Netzwerk von Unternehmen.
Das heißt, also wenn ich die frage, kannst du sagen, ich sehe das so, aber es gibt keine Position dieser Gruppe in der Wirtschaftskammer.
Kann es gar nicht geben. Aha. Zu unseren Mitgliedern gehört genauso eine Sun, eine Novell, eine IBM, eine Siemens wie One-Man-Shows. Es ist in jeder Firma anders. Und jeder.
Ja, aber das heißt nicht, dass es eine gemeinsame Position geben kann.
Zu Arbeitsformen?
Zu was auch immer, also sei es zu, keine Ahnung.
Mehrheitsentscheidungen. Zum Beispiel gibt es eine Mehrheitsentscheidung gegen Softwarepatente. Einfach das Thema gerade. Aber das ist eine ganz normale Netzwerk- und gerade Diplomarbeiten, also wir sind ein Netzwerk von Unternehmerinnen und Unternehmern.
Nein, Sie haben es gerade beigebracht.
Genau, das wollte ich jetzt gerade höflich sagen. Also natürlich antworten wir kurz, aber wir haben nicht die Zeit, seine Diplomarbeit zu betreuen.
Nein, das ist schon klar. Nur, also ihr habt da sehr wenige gemeinsame Positionen und seid eher ein Netzwerk und weniger auf diesen inhaltlichen Bereich.
Oder das jetzt zu wachsen beginnt. Also das war
oder zum Beispiel Datenerforschung, Statistik, solche Dinge, macht ihr auch nicht.
Das ist immer eine Ressourcenfrage. Machen würde man es gern, nur wer macht es und wer hat die Zeit? Und
ich will noch mal einen anderen Thread aufmachen, weil ich glaube, der wäre in eurem Interesse auch ein bisschen weit und da würde mich auch noch mal ganz stark interessieren, nämlich die ganze Frage der Geschäftsmodelle. Das ist so, du hattest da ein bisschen gesagt, weil das auch so Sachen sind, du hattest gesagt, also irgendwie einen Pool haben und man muss ja nicht immer von Neuem anfangen und so weiter. Das sind ja Sachen, die mich ganz dolle erinnern an Dinge aus dem Wissenschaftsbereich. Da gibt's ja die berühmte, das berühmte Bild stehen auf den Schultern von Riesen sozusagen. Ich mache ja auch in der Wissenschaft nicht alles von Anfang an, sondern ich stehe auf den Schultern von Riesen, bin ein klitzekleiner Zwerg, aber kann deswegen trotzdem ein Stück weiter schauen, weil eben die Schultern der Riesen da sind. Das war so ein bisschen der Ansatz, dass du gesagt hast, okay, wir haben jetzt angefangen und die Ersten, die mussten jetzt auch vom Kostenaspekt her eher was reinstecken, als dass sie was bekommen haben. Aber ich sage an der Stelle, also ihr habt ja auch was bekommen. Ihr habt nämlich jetzt sozusagen ihr habt einen Kompetenzvorsprung, den man dann auch irgendwie in Geld umwandeln kann. Also das sind alles so Sachen, wo ich sage, das sind Sachen, die nicht so ganz genau ich meine, ihr macht das ja auch aus Geschäftsgründen, also es gibt irgendwie da noch andere Philosophieebene. Also mich würde dazu noch mal ein bisschen mehr interessieren. Und ich frage vielleicht erstmal in die Runde, ob es noch Fragen in der Richtung gäbe, die das also diesen Thread etwas noch vielleicht untersetzen wollen.
Wie ist das zustande gekommen? Gab es 5 Firmen oder 10 Firmen, die separat Open Software eingesetzt haben und dann sind sie draufgekommen, es gibt die 10, dann haben sie gesagt, tun wir uns doch zusammen, dann machen wir einen, dann haben wir etwas von unserer Kooperation. Ist das die Art und Weise? Ist also die interne Dynamik zwischen den beteiligten Unternehmen, ist das ein Überzeugungsprozess? Hat sich das fortgepflanzt? Ist das auch so an dieser Stelle, dass es die Idee gewesen ist, dass es, könnte man vorstellen, ich bin völliger Laie, ja, dass man sozusagen 10 junge, dynamische Unternehmer hat, die sagen, wir fangen das an und dann kommt man drauf, es gibt noch 20 andere junge, dynamische Unternehmer und wir haben was davon. Ist es von selber gegangen oder gab es 3 Evangelisten, die sich die Leute gesucht haben und dann war das der Erfolg, der euch recht gegeben hat und der andere hingeführt hat. Also wie viel Idealismus, wie viel Money, wie viel Cash und wie viel Überzeugungsarbeit und Theorie ist da dahinter?
Ich versuche mal zu antworten aus der Perspektive eines Bundeslandes. Die Wiener haben mit diesen Aktivitäten begonnen, mit der Gründung der Open Source Experts. Trotzdem hat es parallel dazu schon zum Beispiel in Tirol meine Firma als Open Source Agentur mit diesem Ziel der Vernetzung gibt es seit 2,5 Jahren. Ich kann kurz beschreiben, wie es da gelaufen ist. Ich komme aus dem Bildungsbereich, arbeite an der Universität, Medienzentrum etc. Und dann war klar die strategische Entscheidung ohne diesen ganzen technischen Hintergrund, also ich bin Erziehungswissenschaftler und nicht Softwareentwickler. Ich möchte meine Arbeit im Bereich der Entwicklung von bildungstechnologischen Standards gemeinsam mit der Open Source Community vorantreiben. Ich habe begonnen, erstmal überhaupt zu schauen, was gibt es im Bereich der Open Source Szene an möglichen Partnern, die gemeinsam auf internationaler Ebene solche Großprojekte realisieren wollen. Und was ich die letzten 2 Jahre getan habe, ist im Wesentlichen nur Networking auf europäischer Ebene, um Open Source Entwickler zusammenzubringen und tatsächlich sich gemeinsam auch aufzustellen. Ein konkretes Ergebnis: Es hat eine Evaluation von Content-Management-Systemen gegeben, vielleicht interessant auch für Verdi und Co. Vom Unterrichtsministerium. Die Frage war, welche Content-Management-Systeme sollen empfohlen werden zum Einsatz in Österreichs Schulen, Universitäten, Fachhochschulen etc. Es waren mehr als 300 Systeme, Open-Source-Systeme am Start, auch da schon in der Weiterentwicklung bei der Evaluation von Learning Management Systemen im ersten Jahr davor war ausgeschrieben für geschlossene und offene Systeme. Bei der zweiten Evaluation nur noch Open Source Systeme, die überhaupt evaluiert worden sind. Dann reduziert worden von den 300 auf 100 Systeme, 20 Systeme, 6 Systeme, 3 Systeme. 3 Systeme sind jetzt empfohlen worden, weil PHP-basiert, der eigentlich so passiert ist, und wir sind mit Plone/Eduplone eines von diesen 3 empfohlenen Systemen. Dass wir das geworden sind, das meine ich ganz klar mit darauf zurückzuführen, dass wir schon relativ früh begonnen haben, uns tatsächlich europaweit zu koordinieren. Verschiedenste Spezialisten, also in meinem Fall Standardisierung, im anderen Fall eben bestimmte didaktische Modelle etc. mit an Bord zu holen und gemeinsam aufzutreten und eben von daher ganz andere Möglichkeiten hatten, das konsequent auch über Jahre hinweg zu verfolgen und eben auch zu solchen Zwischenergebnissen gebracht haben. Das ist konkret eine Perspektive in einem Bundesland. Für mich war klar, dass ich natürlich in diesem Bereich mich weiterhin auch vernetzen möchte, auf österreichische Ebene. Also mein Fokus war zuerst mal europäische Vernetzung, natürlich auch österreichische. Und insofern habe ich auch die Fühler eben ausgestreckt, was gibt es im Bereich der Open Source Entwickler in anderen Bundesländern. Aber das war eben die Schiene, wie wir dann zusammengewachsen sind, auch zu den Open Source Experts, die es lange davor schon innerhalb der Wiener Wirtschaftskammer gegeben hat, bevor es in den Bundesländern bereits stattfindet. Jetzt seit Anfang dieses Jahres ist es klar, dass eben nicht nur unter Anführungszeichen Aktivitäten rund um die Wiener Gruppe ist, sondern dass klar gedacht wird auf österreichischer Ebene und wo wir jetzt dabei sind, diese Strukturen schrittweise weiterzuentwickeln und zu definieren. Angelika?
Ja, also ich möchte auf die Frage Innovation und Wissensvorsprung genauer eingehen. Genau das ist der Punkt. Wenn man die letzten 3 Jahre schaut in der österreichischen IT-Wirtschaft, hat es wirklich einen drastischen Einbruch gegeben. Einmal war die Dotcom-Flaute, also diese ganzen Web-Geschichten, die einfach in sich zusammengebrochen sind, der E-Commerce ist nicht angelaufen. Und die Jahr 2000-Geschichte, also da waren sehr viele Riesenprojekte fertig, die Budgets waren ausgegeben, es war einfach nichts los 3 Jahre. Sehr, sehr viele Unternehmen haben sich in dieser Zeit umstrukturiert und natürlich, wenn man sieht, auf einmal wie ein cooler Software von sehr, sehr hoher Qualität im weltweiten Netzwerk von Experten und Expertinnen, ich meine, ich verstehe niemanden, der hier nicht aufspringt, um ehrlich zu sein. Also, für mich war das leicht, weil ich komme aus der Unix-Welt und meine Firma ist 3 Jahre alt. Ich war also irgendwie von Anfang an in dieser Gruppe dabei, auch als Jungunternehmerin, weil gerade am Anfang sucht man sich die Netzwerke. Ich war nicht untypisch dort, also es waren sehr viele Jungunternehmerinnen am Anfang dabei. Ausgegangen ist die ganze Aktivität von einem Wirtschaftskammerfunktionär, der einfach gesehen hat, okay, hier ist ein neuer Markt, hier besteht Bedarf, die Unternehmen, die damit gerade beginnen, Open Source kommerziell zu implementieren, die hier ein bisschen zu unterstützen. Also es ging von einer Person, in Wirklichkeit muss man sagen, von 4 Personen aus, eine hat es dann übernommen, die Gruppe aufgebaut. Im ersten halben Jahr ist es irgendwo so bei 20 Mitgliedern herumgedümpelt und im Mai 2002, muss man bestimmen, gab es plötzlich einen Spin, also direkt nach den Linux-Wochen. Auf einmal waren es 60 Mitglieder. Ja, jetzt sind wir bei 200 ungefähr.
Also, wenn ich es recht verstanden habe, beide Statements, es waren eigentlich so aus einer Not heraus irgendwie, es ging darum, gewisse Funktionalität in den Griff zu bekommen oder auszunutzen und so weiter. Es stand immer die Sache erstmal, es war gar nicht so klar, wie man damit Geld verdienen kann. Es war nur klar, hier ist eine strategische Schiene von den Geschäftsfeldern her, die er nochmal abdeckt. Diese muss man einfach mal ausnutzen und gucken, was da ist. Und es ist also gar nicht erst nach Geld, an der Stelle nicht nach Geld gefragt worden. Ich meine, irgendwann muss man als Businessmann oder Frau sich auch fragen, wie denn das Geld nun im Endeffekt zusammenkommt. Man muss sozusagen also auch, es ist sozusagen eine nachgelagerte Finanzrechnung sozusagen, die man am Schluss aufmacht. Ja, so. Ja gut, aber ich meine, die Kammer hat ein bisschen Geld da, die hat da ein bisschen Geld mit reingesteckt. Und aber ich meine, es war im Endeffekt, gerade bei dem zweiten Projekt, wenn das europaweit jetzt Vernetzung, da steht ja keine Kammer dahinter. Das war ja sozusagen was sozusagen aus der Portotasche irgendwie mitfinanziert werden musste. Sage ich mal so, frage ich mal.
Richtig. Wobei Wobei es in meinem Fall klar war, dass die Hauptinvestition meiner Firma, diese strategische Ausrichtung, 2 Jahre dieses Netzwerk zu betreiben, um hoffentlich aus diesen Vorarbeiten in den nächsten Jahren auch irgendwann leben zu können. Also jetzt ist das klar Investition.
Wie ist das vorfinanziert worden aus eurer Sicht? Oder sind das Geschäftsgeheimnisse?
Mein schöner Bausparvertrag, und wo die Family erstmal zustimmen muss, auch das mit zu riskieren, aber das gibt es keine großen Absicherungen und Netzwerke und. Oder irgendwelche zum Beispiel aus Wirtschaftskreisen zur Verfügung gestellten Risikokapital. Meine private Vorinvestition.
Ja, ich kenne auch andere, die das dann über Projektmittel, also irgendwo ein Projekt sozusagen, wo eben jemand sagt, hier, das wäre mal ganz interessant und also aus irgendwelchen Töpfen, Fördertöpfen, also das wäre sozusagen eine andere Alternative, die ich da immer auch ein bisschen sehe. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre jetzt eben, das kann man eine Weile machen, sozusagen zu fragen, vorfinanzieren, es muss aber im Endeffekt in irgendeiner Weise ein sich selbst tragendes, nachhaltiges auch Finanzmodell stehen. Und du hattest da schon gesagt, in Richtung dieses Open Money Konzeptes. Also das würde mich auch nochmal interessieren. Gibt es noch weitere Fragen in dieser Richtung oder so?
Also mich würde noch interessieren, wo ihr da eine Trendwende seht. Ja? Also ich bin persönlich seit einiger Zeit auf Jobsuche im IT-Bereich. Ich sehe auch die Entwicklung die letzten 2-3 Jahre. Ich sehe aber weiterhin nur Tendenzen Richtung Outsourcing, Offshoring, was weiß ich was. Ich sehe, dass hunderttausende Content-Management-Systeme entwickelt werden, wo ich mich frage, das kann es nicht sein. Also wo seht ihr da Trendwende? Ich sehe die in keinster Weise.
Das, was der Georg geschrieben hat, ist natürlich nicht Standardfall. Es kann so sein oder so. Diese Projektfinanzierung ist schon eher das, was üblich ist. Also man hat einen Kunden, der dringend was braucht oder ein Produkt unbedingt will, auch aus philosophischen Gründen. Und wo man dann halt die Weiterentwicklung betreiben darf und dann was zurückkontribuieren kann. Oder auch ein internationales Projekt aufsetzen kann. Also das ist schon auch ein Geschäftsmodell. Ein ganz starkes. Okay, zur zweiten Frage, Trendwende, Jobsuche. Ich sehe hier ein generelles IT-Problem, das wir sicher noch lange nicht gelöst haben. Ich habe es gesagt, wir haben zu wenige Entwickler, was auch damit zu tun hat, dass die Anforderung an einen Programmierer, an eine Programmiererin enorm gewachsen ist. Also gerade im Open-Source-Bereich, das, was ich ausschreibe im Regelfall, kann wahrscheinlich gerade mal ein Uni-Absolvent erfüllen. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Level.
Zur Frage der Open-Money-Ansätze. Ich kann das gerne auch durchgeben. Es geht um eine systematische Kooperationsperspektive mit dem Unter-Gutenberg-Institut, das eben auch neu aufstellt, um diese historischen Erfahrungen aufzuarbeiten, aber ganz konkret auch wieder aus der heutigen Perspektive in verschiedenen Bereichen neu zu implementieren. Für mich ist klar, dass natürlich das, was wir jetzt hier diskutieren, aus unserer Perspektive von Informatikern und Informatikerinnen natürlich ein wichtiger Aspekt ist, aber ich sehe es ganz klar in einem Verbund mit Themen, die einfach in der globalen Wirtschaftssituation, in der wir uns befinden, auch gesehen werden müssen. Also für mich ist klar, das, was wir da jetzt eben im Fall der Arbeitsplätze mitmachen, hängt natürlich zusammen mit 100 anderen Faktoren und wir versuchen das auch tatsächlich in dieser Diskussion mit einzubringen. Also, konkret, wenn wir das nicht schaffen, in unseren Communities solche Komplementärwährungen systematisch zu etablieren, dann werden wir Riesenschwierigkeiten haben, wenn irgendwann der große Crash kommt, mit dem ganz, denke ich, eine Reihe von Akteuren natürlich rechnen. Das, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, das wird in Gesetz gefallen. Um das etwas konkreter zu machen, innerhalb der Plon-Community. Aber das sind jetzt so wirklich die Ausblicke, bis wir es implementiert haben, das sind 1-2 Jahre Arbeit. Es geht wirklich systematisch darum, diese Konzeption unserer Währungseinheit in Stunden, umgerechnet Plons heißen, und das wirklich so aufzuziehen, dass ich das systematisch in meinen Kalkulationen auch als Finanzierungsmodell einem zukünftigen Projektpartner gegenüber einfach argumentieren kann. Beispiel, wenn eine Bildungsinstitution umsteigen möchte von ihrem bisher geschlossenen System auf eine Open-Source-Variante und die da erstmal vorrechnen muss, liebe Leute, das kostet aber beim Umstieg erstmal auf jeden Fall 100.000 Euro, ist das ganz ein anderer Einstieg im Vergleich dazu, dass ich sagen kann, der Umstieg kostet aber in der Startphase zum Beispiel, sagen wir mal, 10.000 Stunden abzuarbeiten, sozusagen in den nächsten 2 Jahren, aber mit einem kleinen Commitment verbunden, zum Beispiel von einem Recheninstitut oder Rechenzentrum, dass ich auch in diese Community-Arbeit dann eintrete. Das geht systematisch darum, dass diese Ideen, die bisher sind, so weit zu bringen, gemeinsam mit Finanzdienstleistern, mit rechtlicher Absicherung, mit Banken und, dass das ganz klar eine Option ist für große Institutionen, mit denen sie auch auseinandersetzen können. Aber da wäre ich sehr froh, auch noch ein paar Feedback, um vielleicht Beiträge aus der Community, wie man das so weit bringen kann, dass eben auch die Community das akzeptiert, dass man eben Rückmeldungen bekommt aus bestimmten Institutionen, die sich möglicherweise sowas vorstellen können, nur wo wir wenig wissen, was sind denn die zentralen Kriterien oder Knackpunkte, die wir noch bearbeiten müssen, damit das in einem größeren, in einer größeren Institution zum Laufen kommt.
Ich will auch dazu nochmal was sagen, weil die Überlegungen sind natürlich, die kommen aus einem Kontext, der auch eine sehr lange Geschichte hat. Es geht ja im Prinzip darum, dass ihr für euer Netzwerk oder was auch immer einen gemeinsamen Pool machen wollt, wo ihr das, sagen, also eine Infrastruktur eigentlich, aus der die Leute herausnehmen können, was sie brauchen. Und auch wieder, also es ist die Frage der Reproduktion der Infrastruktur, innerhalb derer ihr dann arbeitet oder arbeiten könnt und Geld verdienen. Da gibt es also wenigstens seit 68 den Aufsatz von Garrett Hardin, die Tragödie der Allgemeingüter. Also Allgemeingüter, die Frage ist, wie finanzieren, weil die klassischen Kostenmodelle immer so sind, okay, alle tun was rein, aber wenn ich was rausnehme, es ist für mich immer, sage ich mal, ich bin immer in der Situation, dass ich in einem klassischen Geschäftsmodell eher was rausnehmen will, also eher die Gemeingüter überstrapazieren möchte und eher nichts reintun möchte. Weil wenn ich was bezahle und es reintue, dann können es alle sozusagen kostenfrei nutzen. Ich habe sozusagen meine Aufwendungen und alle anderen haben diese Aufwendungen nicht und können es aber trotzdem nutzen. Das ist eigentlich sozusagen der Punkt. Sodass also die Frage ist im Endeffekt, was ihr ja auch macht, sozusagen neben diesen Pool eine Büchse zu stellen und dafür zu sorgen, dass in der Büchse immer genug drin ist und das auch in irgendeiner Weise gerecht zugeht. Und da reicht mir eben jetzt, wenn du sagst, okay, wir rechnen das in Arbeitsstunden ab, nicht so ganz aus, weil es geht ja nicht um die wirklich verbrauchte Zeit, sondern es geht um die durchschnittlich notwendige Zeit, die dabei. Also ganz grob gesagt, es kann einer die Sache in 10 Stunden runter implementieren, wo ein anderer 5 Tage braucht. Dann ist natürlich nicht, also das sozusagen, was man dann sozusagen gut schreiben müsste, müsste dann irgendwo was dazwischen sein. Das heißt also, das müsste dann auch irgendwas sein, das kann man ja aber wiederum auch wieder handeln. Das müsste irgendwas verhandelt sozusagen, es müsste ein Angebot da sein und das müsste in der Community dann irgendwie besprochen werden, da müsste dann sozusagen gesagt werden, okay, also das, was du jetzt hier als einen Aufwand aufgeschrieben hast, das ist also nicht so plausibel, wollen wir mal drüber reden, ob das überhaupt sinnvoll ist, möglichst, dass man davor drüber redet und nicht erst hinterher und all diese Aspekte, das wäre sozusagen eine Sache, die, also was sozusagen aus, was mir sofort in den Kopf kommen würde, was man in dieser Frage mit besprechen muss, weil da eben Sozialisierungsprozess auch dahinter ist, weil sozusagen die einzelnen Geschichten dann in den gemeinsamen Pool rein wollen. Aber jetzt waren hier noch andere, die ich vielleicht erstmal noch vorher nehme.
Ja, ich habe gestern schon kurz drüber geredet. Angesichts dessen, was du jetzt gesagt hast, öffnet sich für mich eine riesige Schere und das würde ich gerne mal aussprechen überhaupt, nur damit wir sehen, wie man damit umgeht. Ich habe gestern das Beispiel E-Learning-Plattform hier schon gebracht. Open-Source-E-Learning-Plattform Ilias, wir kennen diese Geschichte, die an der Universität Wien thematisiert war. Wir waren sozusagen ein Jahr lang auf Ilias. Warum ist das Ding abgestürzt? Unter anderem, also nicht, ist überhaupt nicht abgestürzt, läuft komplett stabil. Warum ist das nicht genommen worden? Stattdessen hat man um 100.000 Euro pro Jahr WebCity gekauft. Ein wesentlicher Grund war, dass die Leute hier an der Uni gesagt haben, wir haben keinen Geschäftspartner, wir müssten die Leute einstellen, wir müssten alles hier selber investieren, um die Lokalisierung stattfinden zu lassen. Wir haben niemanden, dem wir klagen können, wenn das nicht funktioniert und wir wissen nicht, ob uns die Kölner Entwicklungsteams, ob uns das Kölner Entwicklungsteam nicht zusammenbricht vorher. Sie sind sozusagen lieber bereit, 5 Jahre hindurch pro Jahr 500.000 Schilling an WebCity
Garantie zu zahlen und nichts davon zu haben, keine Rechte zu haben, nur die Erwartung, dass das in Zukunft noch höher sozusagen honoriert werden muss, sind sie lieber bereit, als sich einzulassen auf einen Pooling-Prozess. Jetzt, wenn ich das als schmerzliche Erfahrung im Rücken habe und das höre, was du sagst, dann wäre ich sentimental, und es ist natürlich genau das, was ich die ganze Zeit auch gesagt habe, nämlich seid ihr nicht in der Lage wahrzunehmen, dass eine Situation, in der ihr euch mit 5 weiteren Universitäten zusammenschließt, und diese Universitäten machen gemeinsam, das ist ja von Universität zu Universität nur marginal verschieden, die entwickeln gemeinsam bestimmte Tools in den nächsten Jahren, die sie da brauchen, und stellen sich gegenseitig zur Verfügung. Ja? Seid ihr nicht in der Lage zu sehen, dass das ganz einfach die bessere Idee ist. Wenn man jetzt noch dazu nimmt, diese Geschichte mit Free Money, das ist mir leider nicht klar geworden, ich meine, ich hätte mich auch nicht durchgesetzt damit, aber wenn man noch dazu sagt, und diese hiermit beteiligten Institutionen entwickeln so ein internes Leistungsabrechnungssystem, in dem sie sicher gehen können, dass sie die Nutznießer sind von dem, was die anderen machen, und das zur Verfügung stellen, was sie machen. Das ist nicht im Betriebs, das unterliegt dann überhaupt nicht sozusagen der innerbetrieblichen, sondern es sind öffentlich-rechtliche Einrichtungen, die sowieso das zur Verfügung stellen müssen. Okay, diese Sache klingt so absolut utopisch und ist leider faktisch in der Wiener Situation auch völlig unzureichend gewesen. Das ist die Schere, die ich anspreche. Da muss irgendwas passieren, dass irgendwas daran sich ändert. Und die Frage ist, was habt ihr da für Ideen, weil ich kann sie brauchen.
Also die große Idee, die da dahinter steckt, ist ja die der Open Source Experts genau für solche Fälle. Wenn die Uni Wien das nächste Mal Ilias sucht, also ich glaube nur, das ist ein Produkt, wo ich in dem Fall wirklich passen muss, das hat niemand von uns damit gewinnen, aber nehmen wir Open Groupware oder irgendwas her und man geht auf unsere Plattform, gibt Open Groupware ein und sieht, hoppala, da gibt es 10 oder 15 Dienstleister, Dienstleisterinnen, die können die Haftung übernehmen. Das ist ja der Sinn von dieser Plattform. Um auch, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, das Geld, das ausgegeben wird für Support und eben diese Haftungssicherung, das soll auch bei uns bleiben, das soll den lokalen Firmen zugutekommen. Also das war eigentlich eins der Hauptziele. Wir sind deswegen auch dabei gewesen, diese Plattform zu etablieren und tun es nach wie vor.
Du sprichst mir aus der Seele mit dieser Notwendigkeit, sich da noch stärker auf den Dialog einzulassen, was wir von unserer Seite ausgegangen haben. Konkret, wir gründen für diesen Bereich Eduklon eine EWIF, eine Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, eine Rechtsform, die seit 17 Jahren auf EU-Ebene etabliert ist. Also zum Beispiel Rainer Basistunnel Betriebsgesellschaft ist auch nach dieser Rechtsform gegründet, die ist relativ unbekannt, aber ermöglicht genau das, die Kooperation zwischen Firmen, aber genauso auch Forschungseinrichtungen in verschiedenen EU-Ländern. Diese Institution wird in einem Monat zur Vergegen die Verträge gegen Unterschriftsreich beim Notar. Zweiter Punkt, auf internationaler Ebene ist, wenn ich könnte, Off Records die Clone Foundation in Vorbereitung. Also auch international wird es einen Ansprechpartner geben, der klar eben für bestimmte dieser Agenten, nicht für alle, eben der Ansprechpartner zentral sein wird. Auf der Ebene des Dialoges mit Universitäten sind wir natürlich interessiert, unsere bisherigen Aktivitäten, die einfach laufen, von mir zurzeit 4 Universitäten in Österreich, aber nicht eben gebündelt, nicht fokussiert, weil eben auch die Diskussionen innerhalb der Universitäten noch so laufen, dass die sich innerhalb des Forums neue Medien neu aufstellen müssen, etc. etc. Und da läuft noch nicht offiziell durch der Dialog zum Beispiel zwischen Forum Neuen Medien als aus meiner Sicht möglicher Ansprechpartner, um diese Universitäten zu bündeln und zum Beispiel uns als potenziellen Partnern im Bereich der Softwareentwicklung. Das ist die Schiene, auf die ich hinarbeite, auf die wir hinarbeiten und wo ich mich sehr freuen würde, auch wenn das seitens der Universitäten zumindest mit einigen Partnern ebenso gesehen wird als Möglichkeit, wo man gemeinsam noch profitieren kann. Ich würde es sehr schade finden, wenn in den nächsten 3-4 Jahren jede Uni für sich eine eigene Lösung schlägt, die auf Dauer unmöglich die Qualität und das, was an notwendigen Supportleistungen und gebraucht wird, auf die Beine bringen kann. Ich denke, das ist jedem klar, dass diese beschränkten Ressourcen, die verfügbar sind, nicht dann auch zum großen Teil in so eine Riesenentwicklung einstecken kann, um mithalten zu können mit den durchaus leistungsfähigen Produkten, die auch zurzeit eben sehr teuer sind. denke, das wäre eine Rechnung, die natürlich auch gemacht werden müsste, auf der Ebene von zum Beispiel einer der Arbeitsgruppen bei den Rechenzentren, auf Rektorenebene und, wo ein Grundsatzbeschluss aus meiner Sicht der müsste, wir wollen das in den nächsten 2 Jahren auf die Beine stellen, um dann entsprechend auch diese Verhandlungen mit aufnehmen zu können. Für mich ist klar, mehr an Kommunikationsaufwand meinerseits oder unsererseits von Open Source Entwicklern kann ich unmöglich einstecken. Es ist im Ministerium bekannt, es ist in Form neuer Medien bekannt, es ist bei den Schulbuchverlagen bekannt, etc. Jetzt denke ich auch mit Zeit von den Institutionen, die im Prinzip natürlich ganz anders finanziell und institutionell abgesichert sind, auf ihren Seite einen Schritt auf uns zuzumachen und zu sagen, okay, setzen wir uns an einen Tisch und einen Prozess von mit diesen jeden Schritten wird jetzt systematisch vorbereitet und dann entschieden, ob wir gemeinsam in Zukunft systematisch auf dieses Großprojekt hinarbeiten wollen. In Deutschland läuft es bereits wesentlich intensiver, zum Beispiel TU München ist demnächst offiziell Mitglied in dieser Eduflon-Ebene. Für mich etwas frustrierend, wenn man eben in Österreich eigentlich die Initiatoren versammeln haben, dass es eine solche Reaktion nicht von einer anderen österreichischen Universität gibt. Wo ich referiere in Bremen beim Landesbildungsserver, da kommt Clone zum Einsatz, aber eben nicht offiziell, zum Beispiel bundesweit bei allen anderen Bildungsservern.
Also wenn ich das recht verstanden habe, Ihr wirkt jetzt darauf hin, dieses Netzwerk selbst als Rechtssubjekt auch zu konstituieren in gewisser Weise. Um das mal so auf den Thermostechnik kurz da ein bisschen zu...
Diese Rechtsperson, die EWI, wird es im Wesentlichen geben, jawohl.
Also, und das ist ein entscheidender Punkt auch, ja, entscheidender Punkt auch, der eigentlich, wenn es um Finanzierung nochmal zurückzukommen, ohne so ein Rechtssubjekt oder erst mit so einem Rechtssubjekt kann man dann auch richtig so über Finanzierung im Endeffekt reden, oder wie ist das?
Jawohl, wobei dann noch eben sehr viel zu entwickeln ist im Detail. Es gibt einmal diese Rechtsperson als Grundlage, wie dann die konkreten Projekte abgewickelt werden, ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Also es macht wenig Sinn, ein Kleinprojekt mit irgendeinem Partner auf regionaler Ebene immer zwangsläufig über diese europäische Ebene abzuwickeln. Aber prinzipiell haben wir mit dieser Rechtsperson erstmal die Möglichkeit, zum Beispiel gemeinsam EU-Projektförderung zu beantragen etc., was bisher einfach mit enormen Schwierigkeiten verbunden ist.
Und das Gründen von mehreren Rechtspersonen oder Rechtssubjekten, die also auch so einen Granularitätsansprüchen Recht tragen, also weiß ich, lokal ein solches zu haben und dann eins europaweit, was also da habt ihr noch nicht drüber nachgedacht, oder?
Doch, wir haben über sehr vieles nachgedacht, was ansteht in den nächsten Jahren. Nur da kommt die Ressourcenfrage. Also was hat jetzt Priorität gehabt? Und war ganz klar, okay, wir brauchen erstmal diese europäische Ebene, die wir abdecken wollen, um systematisch zum Beispiel in Standardisierungsgremien mit dabei zu sein. Der Aufwand, der reingeflossen ist in den letzten 4 Jahren in der Standardisierung, das möchte ich nicht so gern verschenken als Open-Source-Netzwerk. Nur das kann ich nicht auf Dauer weitertreiben, weil es für mich so lustig ist, sondern irgendwann muss ich von dem einfach auch leben können. Und das ist genau der Prozess, also das überhaupt zu vermitteln, zu kommunizieren, was das wert ist, dort mit dabei zu sein. Nicht nur bei der nachträglichen Implementation von irgendwelchen Standards, sondern aktiv bei der Definition dieser Standards mit dabei zu sein. Und das Ganze umzusetzen in Prototypen und natürlich auch sofort weiterentwickeln zu können von Universitäten, das wird offensichtlich bei den derzeit zuständigen Entscheidungsträgern noch nicht so gesehen. Heißt das.
Und noch eine Frage, weil du vielleicht darfst auch...
Nee.
Ja. Ja, ja, also ich frage auch, ich meine, es ist ja jetzt gar nicht so die Frage, ob das auch da zutrifft, sondern es sind auch die, sag ich mal, die Prozesse interessant und Fragen. Und gerade weil jetzt hier stärker auch die Free Software im Vordergrund stand, sind möglicherweise da stehen vielleicht auch andere Fragen, als, sag ich mal, jetzt nur Open Source zu verwenden. Ich wollte mal noch fragen, weil du jetzt auch gerade dieses Aufstellen auf europäischem Level sagst, um sich in Standardisierungsprozesse mit einzuklinken. Wie steht ihr oder ist euer Verhältnis da in der Frage zur Free Software Foundation Europe, zur FSF Europe? Weil die ja im Prinzip mit einem ähnlichen Ansatz rangehen, dass sie eigentlich in all diesen Gremien und so weiter irgendwie präsent sein wollen und es dort auch im Wesentlichen Geschäftsleute, also sag ich mal, sind viel stärker als in der FSF, in der Free Software Foundation generell, wo doch stärker die Stallman-Philosophie und so hochgehalten wird.
Da möchte ich keine prinzipielle Position vertreten, sondern rein praktische. Die Arbeit im Bereich Entwicklung von bildungstechnologischen Standards, die mache ich seit 4 Jahren mit auf europäischer Ebene. Und da war noch nie jemand irgendwie aktiv, intensiv, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Der soll das fachspezifisch dort mit einbringen. Und es geht dann darum, vielleicht einen Teil zu kooperieren, auch mit der FSF, aber nicht im praktischen Ansatz jetzt Entwicklung von bildungstechnologischen Standards. da weiß ich, da sind ganz andere Akteure gefragt, die natürlich zusammengebracht werden müssen, um das voranzuschieben. Und die Frage ist, Perspektive einer FSF ist ein kleiner Bestandteil dieser Diskussion, aber jetzt nicht unbedingt der primäre. Ein weiterer Punkt, auf den ich jetzt schon aufmerksam machen möchte, wo ich einladen möchte zur Weiterführung dieser Diskussion: Es wird die Plon-Konferenz geben, die wir eben auch in Wien organisieren, 20. bis 22. September. Und das wäre aus meiner Sicht natürlich eine Möglichkeit, dort wieder intensiv diese Diskussionen zu bündeln und nochmal zu versuchen, auch diese Aktivitäten zumindest auf österreichischer Ebene, wenn nicht auf europäischer Ebene, auch wieder anzuschieben. Herzliche Einladung, 20. bis 22. September, Plon-Konferenz hier in Wien.
Gut, danke.
Wir haben jetzt irgendwie sehr viel geredet über so, ich sage mal, Software-Großprojekte, die eher maßgeschneidert sind für bestimmte, weiß nicht, Bildungseinrichtungen oder so. Wenn ich jetzt meinen anderen Hut quasi aufsetze als Benutzer und Administrator von einem Netzwerk, wo ich ganz haufenweise Leute auf freie Software loslasse, nämlich auf OpenOffice.org, passt zufällig. Was macht ihr da in Richtung auf Marketing von so, ich sage jetzt einmal Standardsoftware, von Software, die nicht, die sich eher an Konsumenten wendet oder an Einzelanwender wendet? Betreibt sie da irgendwas oder ist das wirklich eine reine Geschichte, die sie an Großprojekte, an Auftragsfertigung letztendlich in einer gewissen Weise, zu einem gewissen Grad beschränkt?
Also jetzt ist doch ein Missverständnis passiert, ich habe es mir gedacht. Also dieses Großprojekt, das der Georg gerade beschrieben hat,
das ist... Nein, das verstehe ich noch, okay. Das ist mir schon klar. Nur es ist jetzt bis jetzt...
Ich gehe schon darauf ein. Also sehr viel unserer Arbeit läuft natürlich nicht in der Öffentlichkeit, sondern hinter den Türen.
Was ich meine, Marketing, das nicht genau. In der Öffentlichkeit funktioniert irgendwie jetzt her. Macht ihr da irgendwie was in die Richtung?
Natürlich. Also erstens, ein wichtiger Punkt ist für uns selber vom Core-Team in den Open-Source-Experts, dass wir unsere Mitglieder motivieren, mit dem Produkt noch rauszugehen. Wir schauen jetzt bei den Linux-Wochen wieder, dass wir die supporten, die auch die Linux-Wochen supporten. Also unsere Mitglieder müssen auch Standgebühren und so Sachen zahlen und dafür kriegen sie halt eine Presseaussendung mit Produktvorstellung über die Wirtschaftskammer. Also das ist unser Weg, hier die Produkte und das Angebot auch rauszukriegen in die Öffentlichkeit. Die zweite Geschichte sind Veranstaltungen. Also wir sind hier, versuchen unsere Arbeitsträgerin zu sagen, hallo, es gibt uns, schaut auf die Seite, wenn ihr Support und sonst was braucht. Linux-Wochen sind wir dabei. Wir sind auch auf anderen Konferenzen, wie die E-Government-Konferenz von der OCG, von der ADV, also von den klassischen IT-Dienstleistern, wo es geht, immer mit dabei. Presseaussendungen gibt. Es ist natürlich immer das Problem, das noch in den Alltag unterzubringen. Wir könnten so viel mehr machen, sind aber alle mit unseren Ressourcen einfach sehr eingeschränkt.
Um OpenOffice nochmal direkt anzusprechen, geplant ist unsererseits auf jeden Fall die OpenOffice-Schulungen offiziell reinzubekommen in den europäischen Computerführerschein.
Ich war noch nicht hier.
Oh, sorry.
Ich muss auch noch so inzwischen. Ja. Also du machst das mit dem Computerführerschein, das finde ich spannend, mache ich gerade. was wollte ich sagen? Ja, ansonsten sind wir natürlich privat alles sehr engagiert, also jeder mit eigener Firma und jeder von uns ist auch irgendwo in einem Projekt dabei. Ich habe es vorher zwischendurch aufgeschrieben, weil wir nicht mehr gesprochen haben. Also die Entwickler, Entwicklerinnen, die wir jetzt haben oder wir selber, sind aktiv in Projekten. Bei mir klarerweise das OpenOffice.org-Projekt, aber nicht das Entwicklerin, sondern im Marketing. Also ich bin die Presseaussenderin für Österreich sozusagen. Oder ein Entwickler von mir ist in der Plon-Entwicklung mit dabei oder ein anderer in der Gutweis-Entwicklung. Also sie sind alle irgendwo im Netzwerk und so promotet sich das dann auch über diese Netzwerke.
Das Netzwerk beinhaltet aber die Entwickler auch mit, oder ist es nur ein Netzwerk der KMUs?
Na, also die Open Source Experts sind ein Netzwerk der KMUs, aber unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind wieder in den Community-Netzwerken sehr stark auch. Ohne wird es auch nicht funktionieren. Also man muss die Community mit dabei haben, sonst ist man auch nicht up to date, es geht nicht anders.
Um und bei One-Man-Shows, wie in meinem Fall, über 60 Frage, dass natürlich diese Vernetzung mit der Community im Vordergrund steht, um halt einfach dran zu bleiben, aber es eben auch so die Ebene der institutionellen Kooperation an einem Unternehmen auch eine wichtige Schiene ist.
So, gut, wenn es noch keine weiteren Fragen gibt, dann waren das auch gleich mal so gewisse Statements für den Abschluss, wo wir sie mal so stehen lassen als solche nehmen. Bedanke ich mich für den Beitrag hier, war doch, glaube ich, ganz interessant, also zumindest für mich. Und dann würden wir langsam in Richtung Mittagspause gehen. Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort von eurer Seite.
Ich bedanke mich für die Einladung, dass wir da eben auch von dieser Perspektive mal uns präsentieren konnten. Und aus meiner Sicht, ich würde gerne diesen Dialog pflegen und ein bisschen dazu beitragen, dass eben dieses Schwarz-Weiß-Malen, was in vielen Bereichen einfach noch da ist, dass es aufgelöst wird und dass man dann eben nicht nur die Bösen auf der Wirtschaftsseite wahrnimmt, sondern ich denke, so wie das zuerst formuliert worden ist, es gibt keine Trittbrettfahrer. Also ich denke, jeder hat eben in seinem Bereich mehr als genug zu tun und aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, hier zu schauen, wo man stärker miteinander statt eben wiederum in Abgrenzung voneinander arbeiten kann.
Danke. Ich hoffe nicht, dass die Bösen, muss ich da wissen. Ich meine, wir kommen aus der Community, wir haben unsere Firma gegründet und es ist einfach der nächste Schritt, das, was wir immer gemacht haben, jetzt auch damit unsere Welt zu verändern. Also ich sehe das ganz pragmatisch. Danke auch.
Ja, gut, okay.